ARD.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Südafrika ist ein tolles Reiseziel. Die Landschaft, wunderschön, die Berge, die Weite, die Safari zu Elefanten, Nashörnern, Zebras, Giraffen. Ein einmaliges Erlebnis. Die Weingüter, berühmt. Kapstadt mit seinem sagenhaften Tafelberg ist einer der wirklich ganz besonderen Orte dieser Welt. Südafrika ist aber auch ein Land, das sich trotz ziemlich guter ökonomischer Bedingungen seit langem im Sinkflug befindet, schlecht regiert, auch korrupt, mit einem Graben zwischen Arm und Reich, der eher tiefer wird. Was ist also geblieben von Überschwang und Euphorie nach dem Ende der Apartheid? Was ist geblieben vom Geist Nelson Mandelas? Vielleicht reden wir heute drüber, zwischen Hamburg und Haiti mit Philipp Abresch. Wir sind gar nicht unbedingt bei Löwen und Elefanten und trinken auch keinen schweren Rotwein. Wir sind vor allem diesmal in den Townships rund um Kapstadt unterwegs. Und zwar mit Ulrike Keding, die gerade dort war. Hi Ulrike.
Hallo Philipp.
Urlaub im Township. Es gibt einen richtigen Township-Tourismus in Südafrika. Kann man das so sagen?
Ja, den gibt es. Interessierte Südafrika-Besucher können offizielle Township-Touren buchen. Und diese werden von schwarzen Südafrikanern geführt, die selbst in den Vorstädten wohnen.
Wie muss ich mir so ein Township eigentlich vorstellen? Du warst ja dort. Wie waren deine ersten Eindrücke?
Ich werde mich immer an die endlosen Wellblechhütten auf sandigen Böden erinnern. Das sind die ärmsten Siedlungen im Township. Hier sind wir nur durchgefahren und durften noch nicht mal aussteigen und auch beileibe nicht fotografieren. Das ist sehr gefährlich, im Township zu fotografieren. Aber der Gegensatz zu den prächtigen viktorianischen Bauten im Zentrum und diesen First-Class-Hotels ist wirklich extrem. Es ist sozusagen ein Aufeinanderprall von erster und dritter Welt auf 10 Quadratkilometern. Und zur Historie will ich drei Worte verlieren, dass man überhaupt mal eine Vorstellung hat, wie sind die Townships entstanden. Also die niederländischen Einwanderer, die Buren, haben die Townships im Zuge der Apartheid-Politik weit außerhalb ihrer kap-holländisch gestalteten Kernstädte entwickelt. Ein Township ist also eine stadtplanerisch separat eingerichtete Wohnsiedlung für die schwarze, farbige und indische Bevölkerung.
Du warst ja als Reporterin dort, außer dir, der Journalistin mit Mikrofon und Notizblock. Wer begibt sich denn auf solche Township-Touren eigentlich?
Diese Touren zu der schwarzen Bevölkerung haben mit dem Massentourismus und den übervollen Doppeldeckern, die in Kapstadt auf die übliche Sehenswürdigkeitstour gehen, nichts zu tun. Außer mir sind drei Deutsche in einem Minibus durch die Vororte mitgefahren. Also ich würde sagen, es handelt sich eher um eine Form des Individualtourismus. Menschen, die hinter die Kulissen schauen und das wahre Leben der Südafrikaner erkunden möchten.
Du hast gerade gesagt, da prallen Welten aufeinander. Würdest du trotzdem sagen, das ist eine sinnvolle Bildung während einer Südafrika-Reise, die wirklich neue Einblicke liefert, die dem Verstehen hilft? Oder ist da auch sowas wie Armentourismus dabei?
Diese Kritik wird ja von einigen Vertretern am Township-Tourismus geübt, meiner Meinung nach zu Unrecht. Also nach Südafrika strömen die Menschen vor allem wegen Safaris, der schönen Strände und Weinberge. Sollen die Touristen sich also Löwen, Elefanten und Affen ansehen, aber an der Wahrheit der südafrikanischen Landsleute vorbeigehen? Im Gegenteil, ich drehe den Spieß mal um. Beachlife, Wildtierschau und Fünf-Sterne-Dinner in auserlesenen Weinberg-Restaurants ist zwar schön und durchaus empfehlenswert, aber es gehört doch zu einer eher oberflächlichen Art des Tourismus. Und diese hat mit der aktuellen gesellschaftlichen Realität der Südafrikaner nichts zu tun. Du bewegst dich auch zu 95% in einer Welt der Weißen. Die einzigen zwei Schwarzen, denen du vielleicht begegnest, sind die Kellner, die abends in ihr Township zurückkehren.
Also es gibt viele Welten und zwischen Hamburg und Haiti wollen wir einige von diesen Welten entdecken. Wir lernen jetzt gleich mit dir, Ulrike, die Puppenspielerin Nuingili Dumileo kennen. Sie arbeitet, wie so viele, im Zentrum Kapstadts, aber wohnt, wie du ja schon gesagt hast, weit draußen in den Townships.
Oh, what a beautiful garden this was. There were flowers for everywhere.
Ihr Marionettentheater ist zauberhaft. Sie gestaltet es mit einfachen, fantasievollen Mitteln. Als Kulisse dient ihr ein Quadratmeter Pappe, auf die sie eine Landstraße in den Bergen gemalt hat. Noingili Domileo vom Stamm der Xhosa trägt Turban und Panje. In ihrer Rechten hält sie die beißhungrige Marionette eines Krokodils. Mit klaffendem Maul steuert es auf einen weißen Mann zu. Er zittert vor Angst. Am Victoria-Albert-Hafen nach der Vorstellung. Noingili verkauft ihre selbstgenähten schwarzen und weißen Marionetten mit dunklen Locken oder blonder Haarmähne an die Touristen. Ihr Lebensunterhalt beträgt rund 170 Euro im Monat. Die Waterfront am Hafen ist eine westliche Hochburg mit teuren Hotels und Wohnblocks mitten in Kapstadt. Hier könnte die Marionettenspielerin niemals leben. Abends kehrt sie mit dem Sammeltaxi nach Khayelitscha zurück, weit ab vom Schuss. Noingili lebt im Township, so wie schätzungsweise 32 Millionen schwarze Südafrikaner. Im Gegensatz zu den rund 4,6 Millionen weißen Bürgern des Landes.
Es gibt immer noch die Rassentrennung. Die Weißen wohnen zentrumsnah und die Schwarzen dagegen in den Townships weit weg, weil sie finanziell nicht stabil sind. Die Kosten in Stadtnähe sind hoch.
Reiseführer Buntu Meji begleitet mich zu Noingili nach Hause. Eine Gruppe Bongo-Spieler hat sich vor ihrem Wohnblock zusammengefunden. Ihr Trommelspiel dringt durch die dünnen Wände. Die Marionettenspielerin führt mich barfuß in ihre im Halbdunkel liegende Wohnküche. Der Strom ist gerade wieder ausgefallen. Vor einer Küchenzeile steht ein Sofa in den südafrikanischen Farben und ein riesiger Fernseher. Für einen Esstisch bleibt kein Platz mehr. Die 40-Jährige vom Stamm der Xhosa lebt mit ihren drei Söhnen, ihrer Schwiegertochter und Enkelin in einer zwar beengten, aber für afrikanische Verhältnisse angenehmen Wohnung. Sie verfügt nämlich über eine Dusche und eine Toilette. Noingili muss nur Strom bezahlen. Der alleinstehenden, freischaffenden Künstlerin mit ihrem geringen Einkommen steht eine Unterkunft in einem Mandela-Haus zu. Für den verstorbenen Staatspräsidenten Nelson Mandela stand der soziale Wohnungsbau ganz oben auf der Agenda. Noingili lebt in Scheidung von ihrem Ehemann, der eine neue Partnerin hat. Viele Frauen in Südafrika sind von ihren Männern verlassen worden.
I'm so happy. I'm so happy. I see the best.
Die Marionettenspielerin hat kein einfaches Leben. Dennoch wirkt sie fröhlich. Dass Noingili mich zu sich nach Hause eingeladen hat, ist eine Ausnahme. Selbst zu ihr bin ich in Begleitung gefahren. Alleine sollte man die Townships niemals besuchen. Die Kriminalitätsrate in Südafrika ist eine der höchsten der Welt. Empfehlenswert ist eine Township-Fahrt mit dem Kapstadt Tourism Office.
Welcome to Langa. Langa means the sun.
Reiseleiter Tobela Bota chauffiert uns in seinem Minibus durch das Township Langa, in dem er selbst zu Hause ist. Wir fahren meilenweit an Wellblechhütten entlang. Menschen stehen in Trauben, an öffentlichen Zapfhähnen, lassen Wasser in große Kanister laufen und tragen sie in ihre Hütten. Zu Hause verfügen sie weder über fließend Wasser, sanitäre Anlagen noch Ventilatoren gegen die Hitze. Wegen der steigenden Geburtenrate und der Landflucht explodiert die Bevölkerung in den Townships. Die Menschen besetzen Land, das ihnen nicht gehört. Wenn die Polizei sie nach 48 Stunden nicht entdeckt, steht ihnen eine Aufenthaltsgenehmigung zu, bis ihnen der Staat ein besseres Quartier anbietet. Immerhin, die Regierung plant umfangreiche Sanierungsprojekte zur Entwicklung der Townships.
Könnt ihr diese Häuser sehen? Die Regierung vergibt darin mietfreie Wohnungen. Sie gehören zur Mittelklasse, aber im Township herrscht gemischte Bauweise. Davor seht ihr die Reihe mit den Wellblechhütten. Die Bewohner warten darauf, vom Staat jene kostenlosen Sozialwohnungen hinter ihren improvisierten Behausungen zu bekommen, in den gelben Häusern. Das ist Teil des staatlichen Entwicklungsprogramms. Im Township wohnen die verschiedenen Bevölkerungsschichten eng zusammen. Wir unterscheiden in Unter- und Mittelklasse sowie die Bewohner der Beverly Hills.
Was der Reiseleiter als Beverly Hills bezeichnet, gilt im Westen als bescheiden. Enge Bebauung, keine Gärten, keinerlei Grün. Voller Stolz zeigt Tobela uns sein kleines, vergittertes Steinhaus von außen. Es hat 4 Zimmer mit Ventilator, Küche und Bad. Hier wohnt er mit seiner 7-köpfigen Familie. Der Khosa ist aus Ostkap, der ärmsten Provinz Südafrikas, in die Beverly Hills aufgestiegen. Als selbstständiger Unternehmer arbeitet der 35-Jährige mit dem Tourismusbüro zusammen. Wie stehen die Chancen, im Township in die Oberklasse aufzusteigen?
Die Chance ist da. Schauen Sie mich an. Ich stamme nicht von einer reichen Familie ab. Bin mit meiner Mutter alleine aufgewachsen. Und hier stehe ich nun. Ich habe einen guten Beruf und unterhalte 5 Kinder. Aber die Regierung macht es immer härter für uns jeden Tag. Wegen der hohen Arbeitslosenquote werden wir zu Feinden untereinander.
Die hohe Arbeitslosigkeit, die Chancenlosigkeit, Ulrike, wir kommen da gleich noch drauf, aber lass uns mal einen Blick nach Kapstadt wagen. Wenn man vom Flughafen kommt, dann fährt man auf dem Highway ein Stück durch die Townships, man sieht sie von der Autobahn und ist dann in dieser wirklich spannenden und auch wunderschönen Stadt. Wie war dein erster Eindruck von Kapstadt?
Ja, mein erster Eindruck sind sofort die Wellblechhütten. Wir fahren kilometerlang an den ärmlichen Besiedlungen vorüber. Sie befinden sich in dem riesigen Township Khayelitsha. Dieses zieht sich vom Flughafen bis in die Innenstadt hinein. Deswegen ist das der erste Eindruck jedes Ankommenden in Kapstadt. Mein Taxifahrer, ein schwarzer Südafrikaner, erzählt in hervorragendem Englisch, die Menschen in den ärmsten Gebieten haben meistens noch nicht einmal ein Bankkonto. Sie sind Squatter, Landbesetzer. Und in ihren informellen Behausungen haben sie nach 2 Tagen das sogenannte Squatting Right, das Bleiberecht. Der Taxifahrer lebt selbst in Khayelitsha und ich frage ihn natürlich spontan, ob er mich durch sein Township führen würde. Im Hotel, wo wir Telefonnummern austauschen, rät mir die Rezeptionistin mit übrigens kunstvoller afrikanischer Flechtfrisur sofort davon ab. Zu gefährlich für sie als Europäerin. Und ich befolge ihren Rat und buche eine offizielle Rundfahrt.
Offizielle Rundfahrt, Township-Touren sollte man während eines Kapstadt-Besuches durchaus einplanen. Was muss man noch gesehen haben, wenn man in Cape Town ist?
Auf jeden Fall mit der Seilbahn hoch zum Tafelberg. Das ist wirklich toll, diese Aussicht runter aufs Meer und die Stadt.
Wunderschön, ne?
Ja.
Finde ich auch, ja.
Dann, um gleich mal beim Wasser zu bleiben, eine Hafenschiffstour, die von der Victoria Albert Front abgeht. Ein Besuch auf dem Green Market, am besten verbunden mit einem Kauf von einem Panierrock oder einem Hemd aus diesen farbenfroh bedruckten afrikanischen Baumwollstoffen. Ein Rundgang in Bokab ist auch sehr schön. Das ist das muslimische Viertel mit den bunten Häuschen am Hang. Die Bewohner sind ursprünglich aus Malaysia eingewandert. Südafrika ist ja sehr international. Und jeder sollte unbedingt das Nelson Mandela-Denkmal direkt auf dem Rathausbalkon gesehen haben.
Zurück in die Townships. Man kann auch dort übernachten in einem Bed and Breakfast. Gute Idee. Was würdest du sagen?
Ich würde sagen, als Paar oder in einer kleinen Gruppe ja. Und dann, wenn man Bewohner von Townships gut kennt, die dich abholen und wieder zum Hotel hinbringen. Also auch ich habe mich von einem Reiseführer zu der Marionettenspielerin bringen lassen. Es ist halt so, dass die Einheimischen dich ständig warnen. Und zwar sowohl schwarze als auch weiße Südafrikaner. Weil bewaffnete Banden terrorisieren leider zunehmend die Bevölkerung. Und selbst in bestimmten Gegenden von Kapstadt Zentrum sollte man abends nicht mehr alleine ausgehen.
Es kann gefährlich werden. Ulrike Keding war in Südafrika unterwegs, vor allem in den Townships. Und wir lernen jetzt eine Stiftung kennen, die sich vor allem um Kinder in diesen Townships kümmert.
Wilago and the cow intestine. This is where we buy them. It's called Isi Train Train.
Tobela Botha fährt uns nach Delft. Das Township mit 300.000 Einwohnern liegt weit außerhalb. Hier beträgt die Arbeitslosigkeit bis zu 75%. 10 Menschen leben oft in einer nur 12 Quadratmeter großen Wellblechhütte. Miete zahlen sie nicht. Oft muss einer der 10, der Arbeit hat, die ganze Familie durchbringen. Kriminalität und Drogensucht sind hoch. Obwohl Schulpflicht besteht, liegt die Bildung der Bevölkerung oft brach. Es fängt schon damit an, dass viele Kinder nicht registriert sind, weil sie keine Geburtsurkunde haben. Ihre Eltern haben noch nicht einmal einen Briefkasten an ihrer Wellblechhütte.
Es liegt an der Rassentrennung und am mangelnden Wohlstand. Viele Schwarze haben auf einem niedrigeren Niveau begonnen. Sie sind nur Hausbesetzer.
Einer, der selbst die Ärmel hochgekrempelt hat, ist der 19-jährige Laek Tofa. Er hat das Hilfsprojekt Laek Tofa Foundation gegründet. Der Student der Sozialpädagogik kennt sein Township wie seine Westentasche. Der Idealist will den Kindern zu einer besseren Zukunft verhelfen.
Alle positiven Vorbilder und erfolgreichen Leute verlassen das Township. Daher will ich das Licht und die Inspiration für das Kind sein. Ich fühle, dass es für die Kinder hoffnungslos ist.
Tofa gibt seinen Schützlingen Nachhilfeunterricht in der Hope Foundation, die von der EU und den USA gefördert wird. Für die 8- bis 18-jährigen Schulkinder ist das freundliche Klassenzimmer der Stiftung eine Insel des Friedens mitten im Township. Laeks pädagogische und psychologische Hilfe gilt den verwundbaren Kindern.
Das sind Kinder, die in keiner sicheren Umgebung aufwachsen. Ihr Hüttenleben ist weder gesund noch förderlich für sie. Das identifizieren wir unter verwundbar, Kinder, deren Rechte leichtfertig verletzt werden können.
Camp Bay am Atlantik. Nur wenige farbige Bewohner haben es in die Viertel der Weißen, an den begehrten Strandbuchten von Kapstadt und ins Zentrum geschafft. Diese sind mit hohen Mauern abgeschirmt und strengstens bewacht.
Als Weißer wohnst du in einer privilegierten Gegend, weil auf die Sicherheit höchsten Wert gelegt wird, aber in den farbigen Communities keineswegs.
Obwohl seit dem offiziellen Ende der Apartheid jeder Südafrikaner wohnen kann, wo es ihm beliebt, leben allein in Kapstadt rund 3 Millionen Schwarze immer noch in den Townships an der Peripherie. Ist die Apartheid überwunden? Zeitzeugin des gewaltigen Umbruchs ist die 69-jährige weiße Südafrikanerin und Kunstdozentin Gila Simons.
Es herrscht definitiv weniger Apartheid als damals, als es eine konstitutionelle Politik war. Zum Beispiel meine Nichten und Neffen haben alle Partner, die farbig sind. Allerdings ist es noch ziemlich ungewöhnlich. Wesentlicher als rassistische Gründe sind meiner Meinung nach die sozioökonomischen Faktoren, die in die Trennung münden. Daher ist die Apartheid nicht tot. Ich denke, nirgendwo auf der Welt.
Der Student Laek ist ehrgeizig. Er will etwas erreichen. Die Schulen in seinem Township Delft betrachtet er als ungenügend. Er hat ein gutes Gymnasium in den Cape Flats besucht, zusammen mit motivierten, farbigen und schwarzen Klassenkameraden. Sein Traum? Eines Tages will auch er das Township verlassen. Laek Tofa gehört zu den aufstrebenden Repräsentanten der jungen Generation, die Südafrika braucht.
Nein, ich denke nicht, dass die Apartheid überwunden ist. Es gibt viele Menschen, die mit Ungerechtigkeiten klarkommen müssen. Die Gesundheitsfürsorge ist für einen wohlhabenden Bürger leichter zugänglich als für einen Township-Bewohner. Unser Eins muss stundenlang in Schlangen warten. Auch im Erziehungswesen sind wir benachteiligt. Die Schulklassen sind überfüllt. Die Menschen kämpfen immer noch um Gerechtigkeit bei der Polizei oder im Gesundheitswesen, weil sie aus einer schwarzen oder farbigen benachteiligten Community stammen. Sie sollten gleich behandelt werden.
Thank you.
Erike, du warst im Township unterwegs in Kapstadt, du hast Interviews geführt, aber neben solchen Verabredungen, solchen Gesprächen, wie nah kommt man eigentlich den Menschen? War das leicht für dich?
Also Journalistin im Township zu sein, ist schon eine mächtige Herausforderung. Es waren auch keine Verabredungen zum Interview, die vorab telefonisch vom Redaktionsbüro aus vereinbart wurden. So funktioniert das einfach nicht. Es war alles spontan. Du musst von Angesicht zu Angesicht mit den Menschen stehen und in kurzer Zeit Vertrauen aufbauen. Eine Art persönliche Beziehung. Die Marionettenspielerin zum Beispiel hat mich in ihre Wohnung eingeladen, das war kein Problem, aber sie wollte partout nicht vor dem Mikrofon sprechen. Nach der Rundtour habe ich natürlich die beiden Reiseleiter Buntu und Tobela interviewen wollen. Es war auch ein ziemliches Theater, weil sie erst irgendeine Vorgesetzte fragen wollten. Die war aber weder telefonisch noch in dem Tourismusbüro aufzutreiben. Und nach gefühlt einer Stunde, wir waren dann inzwischen in einem Coffeeshop neben dem Tourismusoffice, haben sie mir dann irgendwie doch ein Interview gegeben. Also das fand ich auch sehr afrikanisch irgendwie. Also man hat sich nicht so daran gebunden gefühlt letztendlich, dass man seine Vorgesetzte fragen muss.
Und manche Recherche braucht eben auch Zeit und Geduld. Die Townships sind über 30 Jahre nach dem Ende der Apartheid immer noch nahezu ausschließlich von Schwarzen bewohnt. Würdest du sagen, der ANC, die Partei von Nelson Mandela, die hat hier versagt?
Ja, leider. Die politischen Erben von Nelson Mandela wirtschaften das Land zunehmend herunter. Das Schienennetz und die Stromversorgung liegen zum großen Teil brach. Aber anstatt sich darum zu kümmern, bereichern sich viele Politiker an den Staatsgeldern. Die Arbeitslosigkeit ist immens hoch. 6 von 10 Menschen haben keine Arbeit. Also 63% der schwarzen Südafrikaner leben unterhalb der Armutsgrenze. Und das, obwohl Südafrika zu den G19-Staaten gehört, also zu den 19 stärksten Industrie- und Schwellenländern. Eine extrem reiche schwarze Minderheit steht den Armen gegenüber. Und auch die weißen Afrikaner gehören natürlich immer noch zu der wohlhabenden Schicht. Der Mittelstand fehlt. Und damit gehört Südafrika weltweit zu den Ländern mit der größten Einkommensschere. Im Mai diesen Jahres sind Parlamentswahlen. Viele Südafrikaner hoffen, dass der African National Congress abgelöst wird und die Oppositionspartei Democratic Alliance an die Macht kommt.
Ulrike, wir sind gleich im Zentrum von Kapstadt mit dir bei jemandem, der den Sprung aus den Townships geschafft hat. Was würdest du sagen, gibt es viel Austausch zwischen Kapstadt Downtown und den Townships am Stadtrand?
Ja, ständig. Ob es die Marionettenspielerin, die Schneiderin oder der Kellner im Coffeeshop ist, der nebenbei noch ein Start-up-Unternehmen führt. Sie alle haben ihr Kleingewerbe im Zentrum und fahren abends in Sammeltaxis an den Rand von Kapstadt, in ihre kleinen und einfachen Behausungen. Kapstadt City ist sehr westlich und besuchst du die Townships nicht, wird dir der Unterschied von Komfort und Wohnweise nicht klar. Man kann sich das nicht vorstellen.
So, und jetzt gehen wir in die Stadt mit Ulrike Keding in den Kamili Coffee Shop. Bin gespannt.
Die Long Street ist die Hauptgeschäftsstraße im Zentrum von Kapstadt. Sie ist von viktorianischer Architektur geprägt und erinnert an die Kolonialzeiten. Ein türkisfarbenes Eckhaus hat ringsum einen Balkon mit weiß geschmiedeten Blumenornamenten. Nur wenige Schwarzafrikaner könnten sich die Miete in einem so schönen Gebäude leisten. Er hat den Sprung aus dem Township geschafft. Zongedzile Diani. Im Kamili Coffee Shop neben dem Tourismus Office, 200 Schritte die Long Street hinunter, kommen wir ins Gespräch.
In the township, it's very dangerous living there.
Er habe alles getan, um dem Township zu entfliehen, erzählt Zongedzile.
Es ist sehr gefährlich, in den Townships zu leben. Selbst wenn du in der Mittelklasse wohnst, ist die Unterklasse direkt um die Ecke. Irgendwie musst du zur Arbeit, zur Schule gehen. Auf die eine oder andere Weise kreuzt du das ärmste Gebiet und es beeinflusst dich. Die meisten Leute sind arbeitslos, ungelernt und ungebildet. Zusammen mit diesen Menschen ist alles möglich, weil selbst ihre Vernunft so gering ist. Sie geraten ins Drogenmilieu und in Kämpfe. Daher habe ich mich entschieden, dieses Leben ist nicht richtig für mich.
Zongedzile gibt nicht nur Cappuccino am Tresen aus, sondern hat auch ein Start-up-Unternehmen gegründet. Er verkauft gesunde Aloe Vera-Säfte und Pflegecreme über seinen Online-Handel. Den Job im Coffeeshop behält der 36-Jährige zur Sicherheit. Sein Weg aus dem Ghetto ist steinig gewesen. Ohne Geld, anfangs ohne Aussicht auf Arbeit, aber immer mit steter Willenskraft erfüllt er sich vor 6 Jahren seinen Lebenstraum, den Sprung aus dem Township. Umzug nach Walmer Estate. Seine Nachbarn, vor allem weiße Südafrikaner.
Ich bin sehr sicher, mir geht es sehr gut. Das ist die Lebensweise, die ich führen will. Ich habe keine Angst, dass ich ausgeraubt werde, dass ich in einen Straßenkampf gerate, in dem Leute aufeinander schießen. Das macht mein Leben viel leichter.
Zongedzile Diani hat es mit 30 Jahren vollbracht. Wie sieht er die Chancen für seine Landsleute, dem Township zu entkommen?
Es ist nahezu unmöglich. Wegen dem Mangel an Vorbildern und erfolgreichen Angehörigen, die sie in ihrer Umgebung beobachten könnten. Ich denke, die meisten sind sehr uninspiriert. Je höher die Armut ist, desto mehr steigt die Geburtenrate an, sowie der Drogenmissbrauch und der Alkoholkonsum. Das sind die gravierendsten Ursachen, die die Menschen herabziehen, statt sie vorwärts zu bringen. Von 100 Township-Bewohnern kann nur eine Person diesem Teufelskreis entkommen.
Der aufstrebende Jungunternehmer setzt keinerlei Hoffnung auf die Regierung unter Staatspräsident Cyril Ramaphosa, dass sie ihren eigenen schwarzen Landsleuten zur Befreiung aus dem Ghetto verhilft.
Es liegt an der individuellen Initiative. Die Regierung ist tief in Korruption verwickelt. Das öffentliche Geld gelangt nicht dahin, wo es ankommen sollte. Von daher erkenne ich überhaupt nicht, dass die Regierung die Situation ändert.
Ecke vom Kamili Coffee Shop. Staatspräsident Nelson Mandela ist vor dem Rathaus von Kapstadt in lebensgroßer Statue verewigt. Der bedeutendste Bürgerrechtskämpfer Südafrikas erklärte hier 1992 das Ende der Apartheid, nach 27 Jahren Gefangenschaft. Zongedzile verehrt ihn zutiefst.
Er war ein großer Mann, aber jene Staatsmänner, die sein moralisches Erbe angetreten haben, erfüllen es nicht. Sie erscheinen vor einer Gerichtsverhandlung nach der anderen, weil sie persönliche Gewinne aus den Geldern des Staates für sich vereinnahmt haben.
Gesundheitsminister Zweli Mkhize musste sogar während der Corona-Pandemie zurücktreten, weil die Hälfte der Gelder für die Hilfspakete in dunklen Kanälen verschwunden sind. Der Kamili Coffee Shop ist trendy. Mit lässigen Barhockern und offener Schiebetür lädt er zum Verweilen ein. Der Kollege von Zongedzile bringt uns einen Cappuccino mit Milchschaumkrone an den Tisch. Auch er ist ein schwarzer Kellner, wie üblich. Die Schwarzen und Farbigen üben nahezu immer noch die einfachen Berufe aus. Seit Jahrhunderten, trotz Ende der Apartheid. Zongedzile Diani gehört zur ersten Generation, die überhaupt ein eigenes Unternehmen gründen durfte.
Die meisten weißen Südafrikaner haben die Unternehmen aus der Ära der Apartheid geerbt, während der Großteil der schwarzen Bevölkerung nichts besitzt. Der nächste Punkt: Wie willst du eine Altersvorsorge bekommen, ohne irgendein Business zu besitzen? Immer noch wird nur einem von 1000 Schwarzafrikanern dieser Durchbruch gelingen. Daher sage ich, das Ende der Apartheid dauert noch 100 Jahre und mehr.
Ulrike, wir waren mit dir in Kapstadt in den Townships und wollen jetzt noch mal weiter ins Land gucken. Wer den Koffer gepackt hat, wer nach Südafrika will. Übrigens ist ja ein super Reiseland. Es gibt keine Zeitverschiebung, damit auch kein Jetlag. Also wer dahin will, was sollte derjenige sich noch alles angucken in Südafrika?
Die Umrundung der Kap-Halbinsel, die ist faszinierend. Von Kapstadt aus geht es am Atlantik entlang bis zum Kap Agulhas. Und da geht der Atlantik in den Indischen Ozean über. Strahlend türkisblaues Meer und dann diese bunten Strandhütten. Weißer Sandstrand, wo die Pinguine manchmal drauf watscheln. Und dann diese Felsmassive, die aus dem Meer ragen.
Wunderschön, nicht wahr?
Es ist eine sehr imposante Landschaft und die Kap-Halbinsel gehört zu den landschaftlichen Höhepunkten jeder Südafrika-Reise.
Und man kann auch surfen und man kann auch Whale-Watching, Wale beobachten und so viel mehr in Südafrika. Muss man gesehen haben, muss man vor allem erlebt haben. Danke dir sehr, Ulrike Kieding, für dieses spannende Gespräch zwischen Hamburg und Haiti heute mit Wolfgang Sesko, Konrad Winkler und mit mir, Philipp Abrisch.
Von NDR Info.